Willkommen zurück bei Words of the Future und heute nach langer Zeit mal wieder mit Nico. Yay!
Hallo zusammen!
Du warst ja jetzt, glaube ich, 5 Wochen nicht mehr hier.
Das haut hin. Tun. Ja, ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben.
Einmal Gratulation für Nico.
Dankeschön, ich höre die Fans brüllen.
Ja, ich kenne da einen Fan, der sich bestimmt richtig freut, dass du wieder Zeit hast.
Davon ist auszugehen, ja.
Ja, aber ich habe ganz viele Themen, gerade im Bereich Energie und Transport und so haben wir ein paar neue Sachen, aber auch KI. Und vielleicht ganz aktuell, gestern Abend gab es eine Debatte zwischen Eliza und Hotz. Hotz ist pro Open Source und will, dass wir schneller an KI arbeiten. Also der Kontext war AI Alignment, AI Safety. Und Eliza ist, ich glaube, irgendwas stimmt mit dem nicht. Der ist 100% davon überzeugt, dass KI uns in den nächsten Jahren alle vernichten wird. Und Hotz war halt das komplette Gegenteil und meint, alles wird super und wir wollen mit KI zusammenarbeiten und so weiter. Und dann haben die
anderthalb Stunden diskutiert. Wer genau sind die beiden Personen jetzt nochmal?
Hotz ist ja im ursprünglichen Sinne des Wortes so ein Hacker. Der hat früher Playstations rumexperimentiert und da Software freigehackt. Der hat eine Firma gegründet für selbstfahrende Autos. Der arbeitet gerade an so kleinen Boxen für AIs, die man sich in die Wohnung stellen kann als Privatserver, dass man Open Source Language Models nutzen kann als Assistenten und nicht so abhängig ist von den zentralen Modellen von OpenAI. Also der macht so von allem ein bisschen. Und Eliza, ja, der ist eigentlich nur bekannt dadurch geworden, dass er seit 20 Jahren über KI und AI Alignment redet und über die Sicherheitsprobleme und ist so ein bisschen, wie nennt man solche Leute, die so ein bisschen Panik machen?
Ja, Schwurbler.
Ja, also er hat durchaus ein paar gute Punkte. Die Diskussion hat sich mehr darum gedreht, würde es jetzt einen Fast-Take-Off geben? Wird die KI uns vernichten wollen? Wird die uns vielleicht nicht vernichten wollen? Was werden die KIs mit uns machen wollen? Also die Debatte war interessant, aber ich hatte das Gefühl, sie gehen so ein bisschen an den wahrscheinlichsten Szenarios vorbei. Ich persönlich nicht glaube, dass für die nächsten Jahre KI ein Bewusstsein haben wird und Ziele und Absichten und Gefühle.
Also im Prinzip gehen die, oder ist er die ganze Zeit am Predigen, dass da nur Schlechtes mit passieren wird, oder?
Ja, aber nicht diese, es gibt ja so offensichtliche negative Sachen wie Einfluss auf die Weltwirtschaft, Jobverluste, Ungleichgewicht von Macht und so weiter. Das sind ja Themen, über die man auf jeden Fall diskutieren sollte, die sehr wahrscheinlich eintreffen werden.
Er ist dann mehr so dystopisch unterwegs wie in irgendwelchen Filmen oder sowas.
Er ist eher auf der Linie, die KI wird Bewusstsein erlangen, sich alle Materie einverleiben, uns vernichten und dann aus dem Sonnensystem abhauen. Das ist auch ein Szenario, aber sehr, sehr unwahrscheinlich im Vergleich zu, was machen wir denn jetzt, wenn die Jobs alle ersetzt werden? Das sind vielleicht erstmal die näherliegenden Probleme.
Ja gut, also ich wollte gerade sagen, das ist ja auch was, was eigentlich zu 100% absehbar ist.
Ja, das hätte ich lieber in der Debatte gesehen.
100% sagt man natürlich nicht, ne? Aber sehr absehbar ist.
Aber wen es interessiert, die Debatte ist auf dem Discord-Server, könnt ihr euch angucken. Ich glaube, einige Punkte waren interessant, aber es war auch eher sehr viel theoretisch. Aber ich hatte ja gesagt, Hotz arbeitet an selbstfahrenden Autos und da gab es ein paar Meldungen in San Francisco.
Kannst du direkt mal mit der interessantesten anfangen.
Ich fand es einfach eine gute Überleitung. In San Francisco gibt es jetzt selbstfahrende Robotaxis, die sind endlich zugelassen. Was hältst du davon?
Also ich persönlich finde das ziemlich geil. Das Problem ist meiner Meinung nach, glaube ich, wenn Robotaxis und menschliche Fahrer zusammen auf den Straßen unterwegs sind, ist, glaube ich, also würde ich jetzt einfach mal schätzen, hat man ein relativ hohes Unfallrisiko im Vergleich zu einem Szenario, wo quasi nur noch Robotaxi draußen unterwegs sind.
Ich würde sagen, ist immer noch niedriger, als wenn du nur Menschen auf der Straße hast, oder?
Meinst du?
Also, weil ich weiß, sind die Unfallstatistiken von KI-gesteuerten Autos deutlich niedriger als von Menschen.
Okay, ich hätte jetzt erwartet, dass irgendwelche Idioten, also in dem Fall jetzt offensichtlich natürlich die Menschen, mit den Robotaxis irgendwie nicht so gut auf den Straßen klarkämen und dass es da dann mehr zu Unfällen kommt. Aber...
Also gut, wir haben jetzt noch nicht so viele Zahlen. Es gibt jetzt noch nicht so unfassbar viele selbstfahrende Autos. Das werden wir jetzt in San Francisco sehen.
Aber was ja auf jeden Fall geringere Unfallstatistik haben wird, wenn nur noch Robotaxis quasi unterwegs sind, die auch miteinander vernetzt sind, kommunizieren können und so, ne?
Das wäre der Traum. Dann würden sich zumindest alle an die Verkehrsregeln halten.
Ja, das stimmt.
Aber du würdest damit fahren.
Gibt's einen Notfallknopf? Ich weiß nicht, dieses Gefühl von Kontrollverlust dabei hat man ja, ich meine, klar, im Flugzeug hat man das natürlich auch, ne, aber
ja, das stimmt, du sitzt hinten drin, siehst nichts,
ja,
hast kein Lenkrad.
Ja, also ich glaube, das Gefühl von Kontrollverlust im Auto wäre schon ein bisschen komisch.
Aber du steigst auch in den Bus.
Genau, das ist das, was ich sagen wollte. In einem Flugzeug hast du auch keine Kontrolle darüber, was der Pilot vorne macht. Aber ich glaube, dadurch, dass du im Auto die Kontrolle gewohnt bist und dann, wenn du gar keine Möglichkeit, also für die Psyche, wenn du dann gar keine Möglichkeit hast einzugreifen, ist das schon ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ich würde es probieren.
Also einige Leute sehen das offensichtlich sehr entspannt, weil es gab schon die ersten Berichte von Menschen, die in den Robotaxis Sex hatten.
Aber damit war doch auch ehrlich gesagt ein bisschen zu rechnen, oder?
Du hast halt diese, kein Fahrer, das ist irgendwie aufregend, Privatsphäre, dann hast du nichts zu tun auf der Fahrt, also war schon irgendwie absehbar.
Ja, also ich glaube, da wird ehrlich gesagt jedes private Örtchen von den Menschen irgendwann früher oder später für genutzt.
Ich frage mich, was die Lösung ist, ob man dann einfach kleine Kameras in die Robotaxis packt.
Und das dann auf YouTube veröffentlicht.
Einfach als Abschreckung, meinte ich, Nico.
Oder so. Also, ja, andererseits muss man dazu sagen, wenn das irgendwann sich verbreitet hat, wo ist das Problem, ne?
Das Problem ist, dass das öffentliche Taxis sind, nicht danach einsteigen möchte.
Hast du recht, da fehlt irgendwas ein bisschen an Desinfektion, das stimmt schon.
Ja, wenn das dein privates, selbstfahrendes Auto ist, dann mach, was du willst, aber
ja.
Ich hoffe, dass wenn Autos selbstfahrend sind, dass wir dann nicht mehr private Autos haben. Das wäre ja dann ein bisschen unnötig.
Ja, das stimmt.
Dann nächstes Thema. Bisschen Fake-Medien und was man mittlerweile machen kann. Es kennen ja alle diese AI-Songs und Trump-Reden von KI. Aber seit du das letzte Mal hier bist, hat sich einiges getan. 11 Labs ist ja diese Firma, mit der viele von diesen Voice-Cloning-Sachen gemacht wurden. Und die haben einiges an Upgrades rausgebracht. Und ich habe dir ja eben die Demo gezeigt. Man kann es nicht mehr von richtigen Menschen unterscheiden, oder?
Genau, also als Kontext. Max hat mir eben einen Link zu einem YouTube-Video geschickt, wo quasi einmal gezeigt wurde, was für Stimmen mit dieser Software im Prinzip generiert werden können. Und es hört sich einfach komplett menschlich an. Also ich würde sofort glauben, dass das einfach Menschen eingesprochen haben. Also das waren flüsternde Frauen, eine Stimme, die sich anhörte wie ein Fernsehmoderator oder ähnliches. Also das ist wirklich extrem.
Und vor allem auch so Sprachpausen und Ams und
ja, die Betonung und alles, ne? Also das passt schon. Das hört sich sehr, sehr authentisch an.
Ja, auch in anderen Bereichen passen dazu so Avatare sind besser geworden. Du kannst, wenn du Videos siehst von so künstlich generierten Menschen, die reden, kannst du auch kaum noch unterscheiden. Sieht sehr natürlich aus. Da könnte man bald einige Jobs ersetzen. Gerade so Nachrichtensprecher oder sowas stelle ich mir vor.
Ja, oder im Prinzip alles, wo du anrufst und irgendwie Auskünfte brauchst oder sowas, ne?
Ja, habe ich auch letztens eine Demo gesehen. Da bietet eine Firma so ein Komplettpaket an mit Spracherkennung, Sprachausgabe und Language Model im Hintergrund für so Customer Service. Und ich habe mir die Demo angehört und ich war mir nicht sicher, ob der Kunde oder der Assistent am Telefon die KI war. Das war schon sehr gut.
Ja, das spricht ja dann eigentlich schon für die Qualität, ne?
Ja. Runway, die Firma, die ganz am Anfang zusammen mit... Waren die das? Oh, ich will jetzt nicht Unsinn erzählen, aber ich meine, Runway war die Firma, die ganz am Anfang mit Stable Diffusion zusammengearbeitet hat oder an Stable Diffusion gearbeitet hat und die jetzt so eine Art Video-Editing-Software anbietet im Browser. Habe ich auch mal genutzt. Und die haben ein Gen 2 Video Model, womit man ein Standbild zu einem Video machen kann oder mit Text ein Video generieren kann. Und vor kurzem haben die Videolänge auch erhöht. Jetzt kannst du bis zu 18 Sekunden lange Videos aus einem Bild generieren.
Das heißt, mit ein paar Bildern kann man im Prinzip sich einen kompletten Film von denen generieren lassen.
Genau, es gibt schon so erste Beispielprojekte, wo Leute ganze Filme ohne eine einzige Kamera gedreht haben.
Nur okay, das ist cool.
Ja. Kann ich dir nachher mal so einen Kurzfilm zeigen? Ja.
Geht das so auf, ich nenne es jetzt mal so auf Realismus, oder kannst du auch sagen, ich möchte einen Animationsfilm oder sowas? Hängt immer davon ab, was für ein Bild man reintut wahrscheinlich, oder?
Ja, also ich sehe meistens so realistische Sachen, weil es natürlich erstmal mehr impressive ist, wenn so realistische Sachen, wo man eine Kamera erwartet, KI generiert sind. Aber ich meine, man müsste auch einfach animierte Sachen damit machen können.
Okay.
So, dann nächster Bereich, Energiesektor. Da bist du ja ein bisschen näher dran. Fusion. In Fusion hat sich viel getan. Ich habe eigentlich in meinem Blogpost im Jahr 2023 gesagt, dass bei Fusion sich dieses Jahr noch nicht so viel tun wird. Aber es ist doch einiges passiert. In Amerika hat ein Fusionsreaktor zum zweiten Mal überhaupt positive Energiegewinne erzielen können. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und der Fusionsreaktor in Deutschland, wir haben ja einen im Greifswald, heißt der Wald so?
Greifswald ist, glaube ich, eine Stadt.
Ah, ich vergesse immer den Namen. Irgendwas mit Wald.
Also Greifswald gibt es auf jeden Fall, aber das ist eine Stadt und kein Wald. Wobei, vielleicht gibt es da einen Wald, nachdem die Stadt benannt, das kann natürlich auch sein.
Such mal nach dem Fusionsreaktor in Deutschland. Auf jeden Fall haben die jetzt eine Initiative gestartet, zusammen mit der Bundesregierung und der Wirtschaft, dass man sich zusammentut und genug finanzielle Mittel bekommt, sodass der Fusionsreaktor kommerzialisiert wird.
Also es ist die Stadt Greifswald.
Okay. Und der Reaktor heißt Wendelstein irgendwas oder so?
Wendelstein 7X.
Genau. Es gibt ja verschiedene Ansätze für Fusion. Es gibt einmal den Ansatz, dass man diese kleine Menge an Fusionsmaterial von allen Seiten mit Lasern beschießt. Ich glaube, das wird in Amerika viel versucht. Dann gibt es diesen großen Donut. Das wird bei ITER, diesem Riesenreaktor von internationalen Teams in Frankreich oder Schweiz. Irgendwo da in der Ecke bauen die den. Der soll in ein paar Jahren fertig werden. Das Ding ist gigantisch und kostet Milliarden. Und wird wahrscheinlich nicht positive Energiewerte liefern. Das ist einfach ein Forschungsding.
Das ist natürlich schön, wenn man das schon im Vorhinein weiß.
Ja, auf der anderen Seite, allein durch den Bau wurden ja schon viele Erkenntnisse gewonnen. Das ist nicht ganz verschwendetes Geld, aber ist schon unnötig teuer und andere Projekte sind vielversprechender.
Ja, ich glaube, der Erste, der baut, ist auch sowieso immer nicht der, der am Ende am meisten davon profitiert, weil jeder, der ein paar Jahre später damit anfängt, kann aus den Fehlern von denen lernen und es besser machen, ne?
Genau, zum Beispiel hier Wendelstein hat ein nochmal anderes Design. Statt so einen perfekten Donut, ganz rund, haben die so eine spezielle Anordnung von Magneten in so einer verdrehten Form. Und die Form wurde tatsächlich auch von KI-Systemen bestimmt, um das Magnetfeld optimal zu verteilen, um das Plasma innen drin zu halten. Das heißt, das ist ein Beispiel, wo KI große Auswirkungen auf das Design von diesen Reaktoren hat und auch dann der Hauptgrund sein wird, warum die effizient sein werden. Und das wird sehr interessant zu sehen, ob Deutschland es schafft, zumindest nachdem wir bei Solar das Handtuch geworfen haben, dass wir vielleicht wenigstens bei Fusion Weltmarktführer werden können oder ganz vorne mit dabei sind.
Ja, das wäre tatsächlich, glaube ich, ziemlich cool, weil Solar ist ja, wie ich es mitbekomme, glaube ich, auch eher nur so ein bisschen die Übergangslösung bis Fusion. Beispielsweise Fusion später mal richtig betrieben wird, oder?
Solar hat halt den Vorteil, dass es so unfassbar günstig und einfach ist.
Ja, und es ist dezentral alles, ne?
Ja.
Weil jeder im Prinzip auf sein Haus Solar setzen kann, aber...
Ja, Solar ist schon praktisch.
Aber ich glaube, langfristig wird doch Fusion höhere Energie erzielen können und vor allen Dingen auch sicherere Energie, oder?
Ja, das ist halt so eine Grundlast, die du damit abdecken kannst. Ich habe letztens gesehen, es gibt so Fusion, Solarzellen, die direkt Wasserstoff erzeugen. Und dann hättest du so ein bisschen das Speicherproblem gelöst. Du hast Solarzellen, die Wasserstoff erzeugen. Kannst du praktisch Wasserstoff bei dir zu Hause speichern, als Energiespeicher. Und hast dann so ein bisschen dieses wechselhafte Energiepotenzial der Sonne ausgeglichen mit Wasserstoff.
Das ist eigentlich auch interessant. Oder kannst das dann beispielsweise auch für Wasserstoffautos benutzen oder so? Ist ja auch cool.
Ja. Also aktuell sieht es ja nicht so aus, als würden sich Wasserstoffautos durchsetzen, aber hätten wir zumindest das als Option.
Mhm.
Also Wasserstoff generell als Energieträger scheint ja immer relevanter zu werden.
Also Wasserstoff als Energieträger wird immer relevanter, während Wasserstoffautos immer irrelevanter werden, oder?
Ja, also Wasserstoff hat halt den Vorteil der hohen Energiedichte, sodass es in der Industrie auch relevant ist. Dann ist Wasserstoff recht effizient im Speichern von Energie. So, du hast Strom über, du machst Wasserstoff und kannst jederzeit die Energie wieder abrufen. Aus Wasserstoff kannst du auch Wärme gewinnen. Es gibt einige alte Geräte. Hier, wie heißen diese Heizsysteme, wo drauf steht Wasserstoff ready, H2 ready.
Boah, das heißt, du kannst
Wasserstoff, auf jeden Fall auch für einige dieser älteren Systeme verwenden, die eigentlich noch Öl oder so verwenden. Bin mir jetzt gar nicht sicher, wie das funktioniert. Es hat auf jeden Fall viele Vorteile. Und dann könnten wir den Rest mit Fusionen abdecken.
Mhm.
Und wir haben natürlich auch noch Windkraftwerke und sowas hier in Deutschland. Aber Solar haben wir ja damals, da waren wir ja auch Weltmarktführer und dann haben wir alles in China verkauft. Weil unsere Regierung auf einmal gesagt hat, wir haben keine Lust mehr auf Solar. Ich hoffe, dass bei Fusionen jetzt ein bisschen konsequenter darauf geachtet wird, dass wir da am Ball bleiben.
Ja, das wäre tatsächlich cool, wenn man nicht alles ins Ausland irgendwie wegverkauft.
Ja, ich glaube, die Regierung hat langsam gemerkt, dass wir so ein bisschen unsere Position überall verlieren. Also Angela Merkel, als sie noch im Amt war, hat ja auch den Quantencomputer hier in Deutschland eingeweiht. Viel darüber gesprochen, dass wir jetzt mal was tun müssen, um bei so Schlüsseltechnologien vorne mit dabei zu bleiben. Die neue Regierung sieht das hoffentlich genauso. Man kann ja mal hoffen. Dann nächstes Thema, wieder Bereich KI. Es gibt ja, was sind die großen AI-Labore? Google DeepMind, Microsoft, OpenAI, Anthropic und sowas wie Inflection AI. Auf jeden Fall die Firmen, die an großen Language Models arbeiten, haben sich jetzt zusammengetan mit DARPA. Wofür steht DARPA eigentlich? Willst du mal googeln?
D-A-P-A.
D-A-R-P-A. Ich meine, das ist so eine
Defensive Advanced Research Projects Agency.
Genau. Und die finanzieren praktisch alles, was die USA mal als Waffe gedacht hat. Also Navigation, ganze Waffensysteme, Teilung der Armee, alles wird da mitentwickelt und finanziert. Und ich meine, die haben auch unfassbare Geldmittel. Und die arbeiten jetzt mit den AI-Laboren zusammen. Und offiziell ist das Projekt, dass man KI nutzt, um Softwarelösungen sicherer zu machen. Also praktisch Software gegen Hacker abzusichern, dass man Sicherheitslücken schließt, automatisiert oder Sicherheitslücken erkennt und beheben kann. Aber es würde mich nicht wundern, wenn die außerhalb der Augen der Öffentlichkeit auch noch an anderen Anwendungszwecken für KI arbeiten, sowohl offensiv in der Cybersecurity als auch vielleicht bei der Entwicklung von Waffen und wie man KI im Kriegsfall einsetzt und so weiter.
Ich sag mal so, das hört sich schon sehr nach Amerika an, dass sie da daran forschen.
Das würde mich sehr wundern, wenn sie nicht daran arbeiten. Und man kann ja auch damit rechnen, dass andere Länder das genauso tun werden.
Ja.
Wobei China ja gerade bei so Language Models noch ein bisschen hinterher ist. Die sind eher bei so kommerziellen Anwendungen und Gesichtserkennung ein bisschen weiter vorne. Der CEO von Anthropic, Dario Amodei, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, der ist eigentlich nicht so viel in der Öffentlichkeit, hat aber letztens ein Interview gegeben Ich meine, mit demselben Typen, der gestern die Debatte zwischen den beiden geleitet hat. Und der hat in dem Interview gesagt, dass er mit AGI in den nächsten 2-3 Jahren rechnet. Und ich glaube, das stimmt ja auch mit meiner Prediction für 2025 mit überein. Es ging ein bisschen darum, diese Mengen an Compute, die jetzt von Nvidia, ich glaube, Nvidia hat 550.000 H100 oder generell AI-Karten im Jahr 2023 verkauft. Wenn man bedenkt, dass man nur 10.000, 20.000 davon braucht, um Language Model wie GPT-4 zu trainieren, dann werden wir bald sehr viele Firmen sehen, die Modelle trainieren, die größer sind als GPT-4.
Kann man zumindest so aus den Zahlen lesen. Wie sieht das jetzt bei AMD aus? Ist Nvidia da immer noch marktführend oder?
Ja, AMD ist gerade für so AI-Labore immer noch die zweite Wahl. Einfach wegen Software-Support und Treiber und so weiter. Aber ich glaube, gerade weil Nvidia ja wirklich ans Maximum alles, was sie produzieren, auch verkauft bekommen, wird dann noch viel Nachfrage übrig bleiben für AMD. Selbst wenn man nicht die erste Wahl ist, glaube ich, dass die auch genug verkaufen werden. Also ich habe Hoffnung, dass da ein bisschen diversifiziert wird. Und immer mehr Firmen bauen ja auch ihre eigenen Chips. Also Google hat ihre TPUs, es gibt kleinere kleinere Chipfirmen, die an AI-Chips arbeiten. IBM hat diese Woche einen analogen Chip announced für AI, der deutlich energieeffizienter ist. Also der ist wirklich gebaut nur für KI und so, dass die Aktivierungsfunktionen direkt im Chip verbaut sind und nicht irgendwie digital simuliert werden müssen. Dadurch sparst du sehr viel Energie. Das wäre so Anwendungsfälle, wo man zum Beispiel in Handys oder Mobilgeräten, Laptops so AI-Chips verbauen könnte, die energieeffizient sind. Nutzt du aktuell noch viel GPT?
Nee, also im Prinzip eigentlich wirklich. Ich habe da momentan gar keine Kontaktpunkte zu. Ich bin ehrlich gesagt einfach am Chillen gerade. Vielleicht wird das sich im Semester wieder was ändern. Aber eigentlich gar nicht.
Es gab nämlich interessante Gerüchte von einem Insider bei Google. Gemini, das neue Top-Modell von Google DeepMind, was GPT-4 übertreffen soll, ist, glaube ich, ungefähr jetzt mit dem Training fertig. Wird wahrscheinlich gerade getestet. Und Gerüchten zufolge arbeitet Google an einem Produkt mit Gemini, das ein bisschen umfangreicher sein soll als ChatGPT, also nicht nur einfach ein Chat-Interface, sondern da Gemini auch multimodal ist, also Bilder, Audio und andere Daten als Input bekommen kann, arbeiten die wahrscheinlich an so einer Art Allzweckassistenten, mit dem du reden kannst, der sieht, was auf deinem Bildschirm ist.
Vielleicht werden Chromebooks dann ja doch irgendwann mal das Ding sein.
Ja, wer weiß. Klingt auf jeden Fall, als würde Google da an einem etwas größeren Gesamtprodukt arbeiten, nicht an, ja, wir haben ein neues Modell, hier ist ein Chat-Interface. Abfahren. Wäre schon mal interessant. Kann natürlich auch bedeuten, dass es jetzt noch ein bisschen dauert, bis wir Gemini testen können. Ich hoffe, dass da bald ein bisschen mehr zukommt.
Ich meine, das hört sich ja eigentlich für einen Konsum, also nicht nur für Firmen interessanter, sondern auch für einen Consumer. Wenn du dann einen Laptop beispielsweise hast, wo dann komplett AI-Unterstützung mit drin ist für alles Mögliche, das finde ich, hört sich ziemlich geil an.
Ja. Wobei das mit Google natürlich schwieriger ist, weil es nicht ins Betriebssystem integriert werden kann, wie wenn zum Beispiel Microsoft das mit GPT macht.
Ja gut, außer halt bei einem Chromebook, ne? Die haben ja auch Chrome OS, oder?
Ha. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe nie ein Chromebook genutzt.
Ist ja, das Betriebssystem von Google? Aber, soweit ich weiß, haben die Chrome OS drauflaufen. Also ein eigenes Betriebssystem.
Das basiert auf Android, oder wie läuft das?
Boah, das kann ich dir nicht sagen. Chrome OS. Es ist ein sich, genau, also es ist auf jeden Fall ein eigenes Betriebssystem. Speziell für die Chromebooks. Aber worauf das jetzt basiert, finde ich gerade nicht innerhalb von ein paar Sekunden.
Okay. Ja, vielleicht würden sie es dann da einbauen.
Es basiert tatsächlich auf hier auf Browser-Anwendungen oder was schreiben die hier?
Das klingt, als wäre es nicht besonders effizient. Na gut.
Nein. Alles ohne Gewehr hier gerade.
Microsoft arbeitet ja auch an sowas. Also, ich meine, wir haben ja mal über Windows Copilot gesprochen.
Ja, genau.
Und ich habe das auf meinem PC und auf meinem Laptop. Und das ist schon...
Hast du schon?
Ja, ja. Also, wenn du im Windows Insider-Programm bist, kannst du das nutzen. Das ist aktuell aber im Prinzip nur so eine Bing-AI-Leiste für Windows. Du hast rechts so eine Leiste, ähnlich wie bei Bing. Kannst da mit Bing chatten, der beantwortet deine Fragen, kann auch auf deine offenen Edge-Tabs zugreifen, aber nur, wenn du Edge als Browser benutzt.
Kann aber nicht schon irgendwie Dateien managen oder sowas.
Er kann so einfache Sachen machen, wie Windows in Dark Mode setzen oder ein Fenster schließen, aber es ist sehr limitiert und nicht besonders zuverlässig. Also diese Werbung mit, das steuert jetzt dein Betriebssystem und deinen PC für dich, das sehe ich jetzt noch nicht.
Okay, schade.
Ich weiß auch nicht, ob
GPT-4... Räum mal meinen PC auf.
Ja, ich weiß nicht, ob GPT-4 schon ja einfach intelligent genug für solche Aufgaben ist. Weil aus GPT-4-Sicht muss er ja dann unzählige Anfragen an das Betriebssystem machen, nach deinen Dateien. Dann muss er per API Fehler an Windows senden, um Aktionen durchzuführen. Und das alles fehlerfrei. Und ich glaube, dafür ist GPT-4 einfach noch nicht zuverlässig genug.
Okay.
Vielleicht die nächste Generation.
Wann würdest du damit rechnen?
Also ich rechne damit, dass das erste neue Top-AI-Modell, was wir bekommen, wird Gemini sein. Dann kommt wahrscheinlich gegen Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres von Anthropic Claude Next. Und irgendwann dazwischen wird wahrscheinlich von Inflection AI, das ist die Firma mit Pi, ein Upgrade kommen, weil die haben sehr viel Hardware gekauft. Und irgendwann Mitte nächsten Jahres, vielleicht so in einem Jahr, sehen wir dann GPT-5.
Okay, und dann braucht das aber auch wahrscheinlich wieder ein bisschen, bis das in Copilot oder sowas integriert wird. Ne?
Ja, wobei, also ich glaube, OpenAI wird bald anfangen, GPT-5 zu trainieren. Dann wird das ein paar Monate dauern mit dem Trainieren. Und dann werden die das ausführlich intern testen und vielleicht Microsoft zeigen. Und dann wird Microsoft überlegen, was sie damit machen wollen und an Produkten arbeiten. Und 1-2 Monate später stellen die das dann vor und Microsoft announced, dass bald ein Produkt damit kommt und so weiter. Also ähnlich wie bei GPT-4. GPT-4 war ja auch Monate, bevor man das gesehen hat, schon fertig.
Ja, okay.
Gemini ist jetzt schon fertig und es wird noch ein bisschen dauern, bis wir das sehen.
Sagst du das oder?
Also, die Google I.O. war vor, glaube ich, 3 Monaten und da war Gemini schon am Trainieren.
Okay.
Das heißt, ich bin mir fast sicher, dass es fertig sein sollte. Es sei denn, sie haben auf sehr alte Hardware trainiert und brauchen jetzt ewig, aber das würde mich wundern.
Ja.
Ich nehme an, dass die
fertig sind. Ich wollte gerade sagen, Google hat ja auch die Mittel, auf neue Hardware zu trainieren.
Ja. Also mehr als 3-4 Monate sollte das Training eigentlich nicht laufen. Und dann, ja, wäre es jetzt ungefähr fertig. Und dann werden wir sehen, wie lange die das jetzt intern testen. Dann müssen Research Paper geschrieben werden und Benchmarks durchgeführt werden und Produkte gebaut werden. Das dauert alles ein bisschen.
Wäre auch cool, wenn die das in dein Handy integrieren. Hätte ich auch Bock drauf. Ich nenne es jetzt einfach mal ein smartes Handy.
Ja, ich meine, Meta hat eine Partnerschaft mit Qualcomm. Meta hat
jetzt die Llama 2 Modelle. Qualcomm sind die Handychips herstellen, ne?
Genau, für Android-Handys. Und Meta hat ja diese Language Models Llama 2 gebaut mit verschiedenen Größen von 7 Milliarden bis 70 Milliarden Parameter. Und arbeitet jetzt zusammen mit Qualcomm an Handychips, die lokal laufen lassen können. Ich meine, Google hat auch irgendwas damit zu tun. Da muss ich nochmal nachgucken, wie genau das war. Auf jeden Fall arbeitet Qualcomm an Handychips, die so kleinere Language Models lokal auf dem Handy laufen lassen können.
Ja.
Also zumindest 7 Milliarden oder 14 Milliarden Parameter. Und das wäre schon recht nützlich. Also man ist jetzt nicht mehr so oft offline mit dem Handy, außer man lebt in Deutschland. Aber so ein Language Model dann lokal zu haben, ist schon sehr praktisch. Also komprimierter kann man Wissen ja gar nicht mehr mitnehmen.
Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, also für die Momente, wo man dann mal nicht irgendwie im WLAN oder, gut, klar, du hast ja mobile Daten oder so, aber es ist ja trotzdem einfach auch ganz cool, wenn man das auf dem Handy selber laufen hat, ne?
Ja. Und dadurch, dass das lokal
laufen ist. Effektiver oder, ich wollte gerade sagen, effizienter als immer irgendwohin Anfragen zu schicken oder sowas.
Ja, zumindest in den meisten Fällen.
Ja,
je nachdem,
klar, wenn, wenn du jetzt viel Rechenpower oder sowas weißt, dann brauchst du dann natürlich nicht, ne, aber.
Ja. Da können wir kurz drüber reden. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass dieser Hotz aus der AI-Debatte an, ich glaube, die Firma heißt TinyCorp und die arbeiten an dem Produkt TinyBox. Das soll einfach eine Box sein, die du in deinem Zuhause anschließt und dann läuft darauf ein Language Model wie Llama 2, 70 Milliarden Parameter. Das wird dann so dein privater Open Source Language Assistent, der keine Daten an irgendwelche Firmen sendet.
Boah, das hört sich schon extrem cool an.
Aber ich weiß nicht, ob es worth ist, weil ich glaube, die meisten Menschen sind einfach zu bequem, um sowas zu nutzen.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, du kriegst das schlechtere Language Model, du musst Geld ausgeben für die Hardware und du musst dich ein bisschen damit auskennen, um das einzurichten. Auf der anderen Seite bieten Google, Microsoft und so weiter Produkte an.
Ja, die bieten dir das halt ready to use an, ne?
Ready to use in der Cloud, du brauchst keine Hardware, es ist
aber ich kann mir
entweder
schon
kostenlos oder günstig.
Also ich weiß jetzt nicht, ich denke schon, dass viele daran interessiert sind, dass meine Daten sollen nicht an irgendwelche Unternehmen, was zwar eh wahrscheinlich schon so ist, aber ich glaube schon, dass das einen Markt hat.
Ja, aber wenn du jetzt zurückguckst, wir hatten richtig viele Fälle, wo Leute gesagt haben, hier nutzt doch dieses Open-Source-Projekt, nutzt Signal statt WhatsApp, nutzt Mastodon statt Twitter und die Leute gehen immer zu dem, was bequem ist und scheißen auf Datensicherheit.
Ja, okay.
Also die Erfahrung zeigt, dass Leute lieber das Bequeme wählen und was weniger ausgeben und dafür ihre persönlichen Daten verkaufen. Ich fürchte, bei Language Models wird das genauso ablaufen.
Ja.
Aber ich glaube, es gibt durchaus auch eine Zielgruppe, die sagt, ich möchte mit meinem KI-Assistenten über alles reden und das nicht an Google senden, das alles lokal machen. Also, es wird schon Abnehmer geben, aber ich glaube nicht, dass es die Mehrheit sein wird, die zu Hause einen Server betreiben.
Nee, das ist also Mehrheit, denke ich, wird das auf keinen Fall werden.
Also, ich sehe mich jetzt auch noch nicht in Language Model bei mir zu Hause laufen lassen.
Ich hätte jetzt tatsächlich erwartet, dass du das so cool findest, dass du es machst.
Ja, was wird so eine Box kosten? Angenommen, rechnen wir mit 1000 Euro. Großteil des Geldes wird wahrscheinlich für die Grafikkarte draufgehen. Das ist ja das einzig Wichtige dann da drin.
Mhm.
Auf der einen Seite habe ich einen Rechner, der wahrscheinlich ähnlich leistungsstark wäre. Aber du zahlst ja dann auch für den Strom die ganze Zeit. Ich glaube einfach nicht, dass sich das rechnet.
Ja. Ja gut, das müsste man dann für seinen Fall mal durchrechnen. Günstiger und einfacher wird es wahrscheinlich schon sein, die Ready-to-Use-Services zu nutzen. Das stimmt.
Und es ist ja auch schon ein richtiges Downgrade von sowas wie GPT-4 dann auf so ein Open-Source-Language-Model zu gehen. Weil egal, wie viel Werbung die machen und wie toll die Benchmarks aussehen, ein 70-Milliarden-Parameter-Modell wird nicht mit GPT-4 mithalten.
Wie viel Parameter hat der?
GPT-4 besteht aus mehreren kleineren Modellen und die kleineren Modelle sind immer noch alle größer als Llama, 70 Milliarden.
Ah, okay. Ja. Okay.
Also, das ist gar kein Vergleich. Selbst die Google-Modelle, PaLM 2, gehen, oh mein Gott, das muss ich nachgucken. Ich meine, PaLM 2 geht bis, ein bisschen größer werden die schon. Ich glaube, 200 Milliarden Parameter. Ich meine, PaLM 2 war irgendwie bis 200 Milliarden Parameter oder so. Also auch nicht so riesig. aber deutlich größer als die Open-Source-Sachen.
Okay. Ich wusste nicht, dass diese Unterschiede da so signifikant sind.
Doch, das muss man, da muss man drauf achten, weil bei vielen Benchmarks werden häufig nur Language Models ähnlicher Größe verglichen oder halt unterschiedlicher Größe, aber dann sind die Ergebnisse nicht so repräsentativ. Diese Open-Source-Modelle bewegen sich immer alle im Bereich zwischen 3 Milliarden und 70 Milliarden Parameter. Und zum Beispiel Stable Diffusion hat vor kurzem, die Firma heißt Stability AI, hat ein Code-Modell rausgebracht für so Coding-Tasks, ähnlich wie GitHub Copilot. Und das ist nur 3 Milliarden Parameter. Das kannst du natürlich super lokal laufen lassen in deiner Programmierumgebung und dann Code generieren lassen. Und das ist für die Größe, wenn du es mit anderen Modellen dieser Größe vergleichst, auch nicht schlecht. Aber das ist natürlich komplett nutzlos im Vergleich zu sowas wie GitHub Copilot oder GPT-4.
Ja, das sind ja aber auch ganz andere Größenordnungen, ne?
Genau. Also andere Anwendungszwecke einfach. Diese kleinen Modelle haben halt den Vorteil, dass man sie irgendwann auf Handys laufen lassen kann oder halt einfach lokal laufen lassen kann.
Und ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja auch nicht so, dass sie dann nutzlos wären, weil du hast ja auch nicht an deinem Handy den aktuellen Stand der Technik an krassesten, leistungsfähigen Chips, die es überhaupt gibt, ne? Also das ist ja immer das, was man auch braucht, so, ne?
Ja.
Das wäre sonst komplett unwirtschaftlich.
Diese großen Top-Models von OpenAI, Anthropic und so, die werden halt immer besser sein, einfach weil die viel mehr Rechenleistung haben.
Ja.
Die kann man lokal auch nicht laufen lassen. Apropos Hardware, Apple kündigt ja in einem Monat neue Handys und wahrscheinlich neue Chip-Generation an. Und es gibt schon ein paar Leaks zu den M3-Chips und deren Performance.
Und, wie sieht das aus?
Also, es ist ein Upgrade wie jedes Jahr. Es ist immer noch unglaublich beeindruckend, dass Apple aus den Chips rausholt mit so wenig Energieverbrauch. Also das sind immer noch super Chips, aber da ist jetzt nichts Spannendes halt.
Also nicht mehr so krass, wie als der erste M1-Chip rauskam.
Ich glaube, das Krasse beim ersten M1-Chip war, weil man bis dahin ja nicht, man hat keine kleinen System-on-Socket-Systeme gesehen, die so energieeffizient waren, so optimiert waren. Und Apple hat halt darauf aufgebaut, mit jeder Generation werden die Dinger 10-30% besser. Und das ist immer noch ein Top-Chip, also wenn man macOS mag, ich glaube, ist so ein MacBook immer noch eine gute Wahl, egal welche Generation jetzt, auch wenn der Preis immer höher wird. Aber auf der anderen Seite, Windows-Laptops werden auch nicht günstiger.
Ja, ich sag mal so, bei Windows hast du wenigstens die Option, auf günstigere Marken, die ein Windows-Betriebssystem haben, zu gehen. Bei Apple hast du halt Apple.
Aber du kriegst dann auch keine vergleichbare Leistung.
Natürlich, nee, das wollte ich damit auch nicht sagen, aber viele Menschen werden wahrscheinlich auch nicht die Leistung von einem M1-MacBook brauchen, ne? Weil wenn du irgendwie Gisela hast, die zweimal am Tag was googeln möchte, braucht die keinen M1-Chip.
Wobei ich es manchmal schon frech finde, was noch an Hardware verkauft wird. Also
das stimmt. Das stimmt halt absolut.
Ich habe letztens den Rechner von meiner Oma ausgetauscht, weil das Ding, was sie vorher hatte, das war eine Beleidigung für jeden Computer.
Ja.
Also wenn das Ding Minuten braucht, um einen Browser zu öffnen, dann frage ich mich, wie man sowas verkaufen kann.
Ja, das ist bei dem Laptop meiner Mutter exakt genauso. Ich meine, man muss dazu sagen, der wird auch ungefähr einmal im Monat nur hochgefahren, was ja auch nicht immer, also es ist ja besser, wenn du die Teile öfter mal im Laufen hast und die nicht immer einen Monat lang rumstehen und dann wieder hochfahren, dann dauert es natürlich länger, ne? Aber das ist tatsächlich auch eine Frechheit, wie langsam dieses Teil ist, obwohl es halt ja SSD-Speicher drin hat und relativ aktuelle Komponenten, ne?
Ja, manche verkaufen ja auch immer noch Laptops mit 4 GB Arbeitsspeicher.
Ja, oder ich hab zuletzt im Saturn einen Laptop gesehen mit einem i5 der 7. Generation. Siebte Generation, das ist doch 5 Jahre her oder so. Oder mehr wahrscheinlich sogar.
Müll aus den Lagern rauswerfen.
Ja.
Ja, aber Apple macht das ja auch manchmal. Also ich glaube, du konntest bis vor kurzem noch die Apple Watch 3 in deren Store kaufen und die wird nicht mal mehr unterstützt mit neuester Software. Das ist auch keine Ahnung, was das soll.
Ja, es gibt wahrscheinlich die Leute, die denken sich, warum ist denn die Apple Watch so günstig und sind sich nicht ganz bewusst, dass die...
günstig.
Das ja, ist über, immer noch über 100 zu den neuen, aber wahrscheinlich, oder? Und wenn man dann ja. nicht weiß, dass das 5 Jahre alt ist, so ungefähr, ne?
Wir haben noch dann ein anderes Thema. Es wird jetzt von NASA geplant, mit einer SpaceX-Rakete einen Satelliten zu einem Asteroiden zu schicken. Die Reise soll 6 Jahre dauern. Und dann soll getestet werden, ob man auf dem Satelliten landen kann. Mit so ein bisschen der Idee, dass man irgendwann mit Space Mining anfängt. Und der Asteroid, auf dem sie landen, hat einen Durchmesser von über 100 Kilometer. Und enthält Metalle in einem Wert, der den Wert der gesamten Weltwirtschaft überschreitet.
Eine Frage aber mal, wie können die von hier feststellen, also wie stellen die komplette Zusammensetzung von dem Teil fest?
Und das ist eine gute Frage, das wäre mal interessant zu wissen. Also entweder, ich habe 2 Theorien, entweder ist das Ding auf einer Umlaufbahn, wo es mal näher an der Erde war, wo man es sich praktisch angucken konnte.
Ja.
Und es kommt jetzt einfach wieder vorbei, deswegen fliegt man jetzt hin. Oder du kannst irgendwie anhand des Gewichts und wie es sich verhält beim Flug irgendwie die Metalle zurückrechnen.
Das ist auch interessant.
Ja. Was du praktisch sagst, der Asteroid hat die und die Größe,
ja,
bewegt sich so und so, dann hat er das und das Gewicht, also muss der entweder die und die Metalle in der und der Konzentration enthalten.
Ja.
Aber das klingt auch sehr unpräzise.
Ich wollte gerade sagen, das ist halt dann im Prinzip nur abgeschätzt, aber ich meine, es ist trotzdem beeindruckend, wenn man...
Auf der anderen Seite scheißegal, welches Metall das ist, wenn das...
Ja, ob es jetzt 5 Quintillionen oder 4 Quintillionen sind, ne?
Wenn das jetzt 100 Kilometer Durchmesser Metallblock ist, dann ist völlig egal, welches Metall das ist, dann ist das sehr wertvoll.
Ja.
Aber ich sehe noch nicht, wie die das wieder auf die Erde zurückbringen. Du kannst ja schlecht von einem Asteroiden wieder zurückfliegen. Und du willst ja auch irgendwie nicht den Asteroiden auf die Erde umlenken bei 100 Kilometer Durchmesser.
Wir nehmen den Asteroiden mit.
Ich meine, du kannst vielleicht versuchen, ein Stück abzusprengen und das auf die Erde umzuleiten, aber es klingt mir auch irgendwie sehr unpräzise.
Ich wollte gerade sagen, das klingt alles ein bisschen unsicher, ne?
Ja. Vielleicht fliegen wir irgendwann einfach hoch und bauen das ab. Und
ja, mit so einer Spitzhacke wie in Minecraft einfach.
Genau. Aber es wäre interessant zu sehen, weil ja dann einige Werte auf der Erde sich ändern könnten.
Also ja, wenn man auf einmal so einen komplett neuen Markt quasi dafür erschließt, ne?
Ja, könnte einfach der Wert von so seltenen Metallen...
Stell mal vor, du findest einfach so einen Goldasteroiden oder sowas. Mit einem Durchmesser von...
Irgendwas, was richtig selten ist.
Ja, irgendwie so 10 Kilometer Gold- oder Platin-Meteorit und die ganzen Leute, die in Gold ihrer Wertanlagen haben, freuen sich nicht mehr so sehr.
Wobei auf der anderen Seite, wir hatten ja auch den Fall mit Diamanten, wo Diamanten früher viel wert waren und dann wurden immer mehr gefunden und man konnte sie auch noch künstlich herstellen. Und jetzt sind Diamanten in der Theorie nicht mehr so viel wert, aber sie werden immer noch künstlich knapp gehalten.
Ja.
Vielleicht macht man dann sowas, dass man sagt, wir haben jetzt tonnenweise Gold überall rumliegen.
Was kann natürlich auch sein.
Wir versuchen den Preis irgendwie hochzuhalten.
Ja, nur das Erdengold ist so wertvoll, das Weltraumgold ist nicht ganz so wertvoll.
Bis die ganzen Reichen ihre Anlagen aus Gold rausgezogen haben und dann darf der Pöbel auch Gold haben. Apropos Superreiche, hast du verfolgt, was Elon Musk und Zuckerberg anstellen?
Hau raus, also ich habe von dem Kampf gehört, der mehr, also... Dass sie kämpfen wollen, das habe ich gehört. Mehr weiß ich davon gerade nicht.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob Musk kämpfen will. Ich glaube, er kommt einfach nicht mehr raus, weil er damit angefangen hat.
Ja.
Also egal, was er macht, ist
der aktuelle Stand
für ihn. Ich weiß jetzt nicht, ob das so podcast-relevant ist, aber let's go. Wir können ein bisschen lästern.
Ey, ich wollte gerade, also mal ehrlich, also Elon Musk, Mark Zuckerberg sind ja Hightech-Mogule. Passt schon.
Ja, okay. Also, es kam ja zuerst die Herausforderung von Musk. Da hat Zuckerberg sofort Ja gesagt, weil Zuckerberg halt Kampfsport mit Leidenschaft macht.
In welchem Zusammenhang kam das denn? Einfach random, Elon Musk hat sich gedacht, ich schreibe jetzt mal was auf X, oder wie?
Nee, weil Facebook bzw. Meta ja dieses Konkurrenzprodukt zu Twitter angefangen hat, Threads.
Okay.
Ist ja eine Konkurrenzplattform zu Twitter oder jetzt X. Und das fand Musk nicht so witzig. Und dann hat er zuerst nach einem Kampf gefragt und nachher nach einem Schwanzvergleich.
Uff.
Ja. Und Zuckerberg, der jünger ist, fitter ist, Erfahrung mit Kampfsport hat, hat natürlich sofort Ja gesagt, weil warum nicht?
Ich wollte gerade sagen, er hat nur auf seiner Warte nicht viel zu verlieren.
Nee. Und da hat Musk nochmal drüber nachgedacht und wahrscheinlich gemerkt, scheiße, ich will nicht
vielleicht auf die Fresse bekommen. Einmal zu schnell getweetet.
Einmal zu viel das Maul aufgerissen. Und jetzt versucht er die ganze Zeit abwechselnd sich rauszureden mit, ja, meine Mama will das nicht, nee, ich hab noch eine Operation.
Das ist, das ist auch so cringe, dass er jetzt kommt mit, meine Mama will das nicht.
Und wenn wir kämpfen, dann natürlich nur im Kolosseum in Rom.
Wo Rom aber zugesagt hat, ne?
Ja, da hat Rom zugesagt und dann hat er sich gedacht, scheiße, jetzt habe ich ja auch dafür keine Ausrede mehr. Ja. Und dann hat er wieder angefangen mit, ich komme jetzt zu deiner Haustür und hau dir eine rein. Also so richtig.
Was zur Hölle? Reizenjähriger,
dummer Junge Behavior. Es war auf der einen Seite sehr witzig und auf der anderen Seite sehr halt viel Fremdscham.
Ich wollte gerade sagen, das ist halt, glaube ich, Fremdscham pur, ne?
Ja.
Aber der aktuelle Stand ist immer noch, dass das stattfinden wird, oder?
Nee, also wenn man jetzt Zuckerberg glaubt und ich tendiere aktuell eher zu ihm zu glauben, dann versucht Zuckerberg oder ist Zuckerberg offen dazu, einfach einen Termin zu finden. Er hat auch einen Termin vorgeschlagen, aber von Musks Seite
kommt keine offizielle Anfrage. Okay.
Also es ist wirklich Musk tweetet und hat dann Scheiße öffentlich.
Ich wollte gerade sagen, und hat dann nicht die Eier dazu.
Und hinter den Kulissen kein Wort.
Ja.
Das ist schon sehr peinlich.
Ja, kann man so sagen.
Wenn es passiert, wäre es allerdings sehr witzig.
Ich wollte gerade sagen, also das wäre halt ein komplettes Meme einfach. Das wird dann wahrscheinlich auch gelivestreamt und alles. Das müsste ich mir auf jeden Fall dann angucken, wenn das passiert. Also da kannst du mich sehr gerne auf dem Laufenden halten. Können wir eine Watchparty machen?
Ja,
zugucken, wie eine große Watchparty.
Oh ja, das wäre witzig. Ja, das wäre das Highlight des Jahres. Oh Gott. Und Musk will ja jetzt, ich weiß nicht, was er mit X hat, aber die Aktienkonzerne haben ja immer einen Handel an der Börse. Und die Firma, die den Handel X hat, ist ein US-Stahlkonzern. Und Musk ist vor kurzem dahin geflogen. Jetzt liegt die Vermutung nahe, dass er diesen Stahlkonzern kaufen möchte für das X-Handle.
Kannst du mir mal kurz sagen, was ein Handle ist?
Wenn du an der Börse werden Firmen abgekürzt mit so 3 bis 4 Buchstaben und manchmal weniger.
Ja.
Also Apple ist zum Beispiel.
Ach so, also quasi nur das Kürzel will er haben.
Genau.
Okay.
Und er würde dann praktisch den Stahlkonzern kaufen, um für seine Firma
das den Börsenhandel X zu haben.
Ja.
Oh wow.
Ich glaube, der aktuelle Wert von dem Unternehmen ist irgendwie bei 7 Milliarden. Also für Musk nicht mal so viel, aber trotzdem.
Ich wollte gerade sagen, aber trotzdem irgendwie ein bisschen.
Das wäre schon sehr, sehr bescheuert.
Ja. Aber gut.
An dem Tag ist übrigens der Wert des Konzerns irgendwie um 6% gestiegen.
aber ich bin ehrlich, es ist halt auch echt ein bisschen traurig, wie viel Einfluss der Typ einfach damit hat. Also der muss ja nur irgendeine Scheiße twittern im Sinne von, ich werde jetzt 3 Millionen davon kaufen und schon wirkt sich das komplett krass auf die Börse aus, ne?
Der kann Börsenmanipulation im großen Stil betreiben.
Ja.
Und es ist fast sicher, dass er das auch bewusst tut.
Ja.
Ich weiß nicht, warum der dafür nicht belangt werden kann.
Also das ist, ich habe zuletzt ein YouTube-Video über ihn gesehen. Ich meine, das war ein absolutes Meme-Video. Aber es ist halt trotzdem irgendwie so, wie extrem viel Macht er einfach darüber hat, nur ein paar Tweets zu schreiben, ne, was dann daraus passiert, ne?
Ja. Nee, aber ich fürchte, wenn er dafür belangt wird, dann wird er auch Strafen zahlen, die verhältnismäßig zu den Gewinnen, die er damit macht, lachhaft sind.
Ja.
Nee, so Superreiche machen mich immer ein bisschen wütend. Das ist schon sehr frustrierend. Ich
verstehe das. Na, das ist halt einfach so ein bisschen Willkür, können machen, was sie wollen, so ungefähr.
Ja. Ich habe noch ein anderes Thema, aber ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen groß ist, um das jetzt noch anzuschneiden.
Du kannst es ja sonst für die nächste Folge teasern.
Genau. Ich wollte mal über Geburtenraten reden, weil wir, also gerade in Ländern in Europa, in den USA, in China, Japan, sind die Geburtenraten ja extrem niedrig. Und dann könnten wir vielleicht eine Folge machen, wo wir ein bisschen darüber reden, was so die Folgen sind, wenn die Alterspyramide kippt, dann keine Menschen mehr nachkommen, warum Menschen keine Kinder mehr wollen, warum Einwanderung so wichtig ist und so weiter.
Ja, hört sich auch ganz interessant an.
Ja. Aber dann würde ich sagen, machen wir heute eine kurze Folge und machen das beim nächsten Mal.
Kurz? Sind 52 Minuten nicht Standard?
Oh, auf so eine Stunde komme ich normalerweise schon.
Okay.
Ja, mit Intro, Outro passt schon. Und ansonsten, wir sind ja nächste Woche wieder hier. Oder ihr kommt auf den Discord-Server, da sind ganz viele News, über die wir heute nicht gesprochen haben. Zum Beispiel neue Deep-Learning-Technologie im Kampf gegen Krebs. Es gibt einen neuen humanoiden Roboter, Unity H1 heißt der, für $90,000, wer auch immer das kaufen soll. OpenAI benutzt GPT-4 für Content-Moderation, also GPT-4 wird praktisch Moderator, damit Menschen sich nicht mehr diese ganzen, weißt du, was ich meine? Du hast ja bei so Social-Media-Plattformen immer Leute, ja, die irgendwo sitzen und ja, Nachrichten genau.
Und dann müssen. Da durchgehen und die Sachen moderieren und, eben.
Und dann psychisch krank werden.
Ja.
Und GPT-4 kann praktisch dafür eingesetzt werden. Du gibst GPT-4 dann eine Liste an, das sind die Regeln, daran muss dich gehalten werden. Dann schaut sich GPT-4 Posts oder so weiter an und bewertet die, ob die gegen die Regeln verstoßen.
Ja.
Und das
eigentlich auch ein cooler Einsatzzweck dafür, ne?
Ja, und OpenAI hat einen Blogpost darüber geschrieben, wie sie das optimiert haben, indem sie bei falschen Einschätzungen von GPT-4 das nochmal die praktisch die Regeln anpassen und das automatisiert optimieren. Ist auch ganz interessant. Kann man sich durchlesen. Den IBM-Analog-Chip habe ich ja kurz erwähnt. SK Telekom, die koreanische Variante von Telekom, hat 100 Millionen in Anthropic investiert. Dann gab es mal kurz das Gerücht, dass OpenAI pleite wäre, weil die irgendwie 750.000 am Tag für Rechenleistung ausgeben. Aber das ist ein bisschen albern. Die haben 100 Milliarden von Microsoft bekommen. Die können das noch jahrelang so weitermachen. Die haben keine Geldprobleme.
Nur weil die viel ausgeben, sind die broke.
Ich meine, 750.000 am Tag klingt erstmal viel.
Ja, ja, aber das sind halt ganz andere Summen. Was also bei denen halt da. Nur
ein paar Millionen.
Ja.
So, 250 Millionen im Jahr, glaube ich. So, das ist ja ein Witz.
Ja.
Muss man sich immer vor Augen halten, wie unfassbar sind, viel Geld 10 sagen, Milliarden
dass,
sind.
Dass ich, man vergisst, glaube ich, einfach ein bisschen, wie viel Zehnerpotenzen da noch drin stecken.
Ja, also der Unterschied zwischen Millionen und Milliarden ist heftig. So, niemand beschwert sich über Millionäre, aber Milliardäre sind eine andere Liga, ein größeres Problem.
Ja.
Na gut, dann freue ich mich, dass du wieder da warst.
Ja.
Jetzt, wo die Bachelorarbeit durch ist,
genau.
Hört man sich vielleicht häufiger mal wieder. Das wäre ja schön.
Kriegen wir bestimmt hin.
Bis ich dann dran bin.
Ja, das ist jetzt die Phase, wo jeder irgendwie damit zu tun hat.
So, dann bis zum nächsten Mal.
Genau, bye, bye. Tschüss zusammen.